Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, hallo und guten Morgen. Ich darf Sie im Namen des Blessing Verlags ganz herzlich begrüßen zu dieser... Geht nicht? Ist es jetzt? Kann man mich hören? Jetzt? Kann man mich jetzt hören? Noch? Ja? Also nochmal hallo und schönen guten Morgen. Ich darf Sie herzlich begrüßen im Namen des Blessing Verlags zur Lesung mit Titus Müller. Titus Müller, ein geborener Leipziger übrigens, lebt jetzt in der Nähe von München. Es ist sein 12. Roman, Der Tag X. Der Tag X ist nicht ein x-beliebiger Tag, sondern... Können Sie nichts hören? Noch näher? Ja, gut. Also, er wird vorstellen seinen Roman Der Tag X. Das ist nicht ein x-beliebiger Tag, sondern Der Tag X, so nannte man den Juni 1953 zu DDR-Zeiten. Und und Titus Müller wird uns jetzt aus diesem Roman lesen und auch ein bisschen erzählen über seine Recherchen und über die ganzen historischen Begebenheiten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Im Anschluss signiert er auch noch Bücher. Die Bücher gibt's da hinten am Büchertisch. Und ja, bitteschön.
Vielen Dank. Ich habe es jetzt gesehen. Also man muss quasi das Mikro küssen. Dann funktioniert's. Der Roman Der Tag X fängt gar nicht 1953 an, sondern ein bisschen früher, und zwar 1946. Da ist Folgendes passiert. Es ist nachts, nach Mitternacht, eine kleine Familie schläft, Vater, Mutter und eine 12-jährige Tochter. Und plötzlich hämmert es an die Tür und herein kommen sowjetische Soldaten, die nageln die Schränke zu, tragen die Samtinhalt raus. Die Familie soll sich sofort ankleiden und mitkommen und draußen werden sie auf LKW-Ladeflächen getrieben, wo schon andere Menschen sind, und dann zum Bahnhof gefahren. Es muss sich angefühlt haben wie ein eigenartiges Theaterstück, das da aufgeführt wurde. Die ganze Stadt Berlin schlief. An den Kreuzungen standen aber Militärjeeps und waren Soldaten, die das überwacht haben. Und da transportierte man Menschen also heimlich nachts zum Bahnhof. Dort warteten schon Züge, die Möbel wurden eingeladen, die Menschen wurden eingeladen. Und da bemerkt die Frau, dass ihr Name und der Name der gemeinsamen Tochter gar nicht auf der Liste steht. Also der Offizier hat nur den Vater auf der Liste. Und sie fragt nach, ob sie denn überhaupt mitkommen müssen. Und der Offizier sagt, es ist denen egal, ob sie die Geliebte mitnehmen oder die Putzfrau oder wen auch immer. Der Mann muss mit und die sollen auch mit einsteigen. Und da entscheidet sie innerhalb von wenigen Sekunden, ich bleibe da mit der Tochter. Der Vater wird aschfahl. Aber die Frau sagt, wir haben so lange Krieg jetzt gehabt, das ist das erste Friedensjahr. Ich will jetzt nicht nach Sibirien abtransportiert werden. Wir werden uns bestimmt wiedersehen. Du kommst doch zurück und tschüss. Und dann muss der Mann einsteigen und das Mädchen Nelly ist 12 Jahre alt, sieht ihren Vater davonfahren. So fängt der Roman an und dann geht's gleich ins Jahr 1953. Ich sage Ihnen das nur, damit Sie Nelly ein bisschen verstehen können. Also Nelly ist dann jetzt 18 Jahre alt, hat ihren Vater seitdem nicht wiedergesehen und sitzt jetzt auf einer Bank am Müggelsee und weint, weil sie weiß, morgen wird sie in der Schulaula erwartet und muss sich da verantworten, wird fertig gemacht, das ahnt sie, ihr zerbröselt quasi schon wieder das Leben zwischen den Fingern. Da kommt ein junger Kerl heran, setzt sich neben sie auf die Bank, sie blinzelt ihre Tränen weg, um den zu sehen und er fängt an, charmante Bemerkungen zu machen, um sie zu trösten und schlägt dann ein eigenartiges Experiment vor, da lese ich mal ein kleines Stück. Ich habe mal gehört, wenn man sich 5 Minuten lang in die Augen sieht und sich dann noch 3 persönliche Dinge erzählt, verliebt man sich ineinander. Wüsste gern, ob es wahr ist. Niemals. Das würde ja heißen, jeder kann sich in jeden verlieben, wenn er nur lange genug hinguckt. Du glaubst nicht dran? Nee, und ich muss jetzt wirklich. Im Gegenzug repariere ich alle Uhren umsonst, die dir je kaputt gehen, dein Leben lang. Und es bringt dich auf andere Gedanken. Du vergisst mal deine Sorgen wegen der Schule. Dieses Lächeln. Er sah sie an, als würden sie sich schon Jahre kennen. Der Wind zerzauste die dunkelblonden Haare, die unter seinem Mützenrand vorschauten. Dieser schlechte Haarschnitt machte ihn irgendwie putzig, als bräuchte er jemanden, der sich um ihn kümmerte. Wenigstens musste man sich vor diesem Mann nicht fürchten. 5 Minuten, 3 Dinge und dann gehe ich. Sie setzte sich und sah auf die Uhr. Ihre Gedanken hatten seit Stunden Kreise gezogen. Es würde ihr tatsächlich gut tun, mal an was anderes zu denken. Wie das Experiment ausgeht, müssen Sie selber lesen. Auf jeden Fall ist Wolf Uhrmacher, das haben Sie gerade gemerkt, oder? Der junge Kerl, der sich zu ihr auf die Bank gesetzt hat, hat ihr angeboten, ihr Leben lang die Uhren zu reparieren. Das ist sein Beruf, Uhrmacher. Ich wurde jetzt oft gefragt in den Lesungen, warum ein Uhrmacher 1953? Das kann man oft als Autor nicht so beantworten. Ganz viel macht man aus dem Bauch raus, aber es passt perfekt. Ich habe mich für den Roman mit einer Uhrmacherin getroffen und stundenlang mir erklären lassen, wie man Uhren repariert und mir auch zeigen lassen, was sie da so macht. Die hat mich so angesteckt mit ihrer Liebe zu Uhren, dass ich seitdem davon träume, mir eine richtig teure, gute Uhr zu kaufen. Aber da muss ich noch eine Weile sparen, bis ich so eine kaufen kann, wie ich gerne hätte. Sie hat mir auch erzählt, dass Uhrmacher oft mit ihren Uhren reden in der Werkstatt und so ein ganz eigener Menschenschlag sind. Und das passt einfach perfekt zu Wolf. Außerdem passt es gut in die Zeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man den sowjetischen Soldaten gesagt, jetzt dürft ihr nicht plündern oder sowas. Man hatte sie vorher sehr aufgeheizt, immer große Schilder am Straßenrand. Wir marschieren nach Berlin und knüpft die alle auf, knallt die ab und so. Es war richtig Wut in den Soldaten. Aber dann auf einmal von einem Tag auf anderen gab es die Order, jetzt benehmt euch. Und die Deutschen hatten auch Goethe und Bach und so weiter und sind doch nicht die Bestien, wie wir es euch immer gesagt haben. Aber die Soldaten wollten irgendeine Trophäe mit nach Hause nehmen. Und Blechorden gab es da genug, also die linke Tasche auf der Uniform, die war immer extra verstärkt, damit man da ganz viel dranhängen konnte, aber es war nicht viel wert, so ein Blechorden. Wenn man einen sowjetischen Soldaten wirklich auszeichnen wollte, bekam der eine Uhr. Am besten waren Schweizer Uhren oder am beliebtesten. Und als jetzt also die Soldaten in Deutschland waren, der Krieg war vorbei, wenn die auf der Straße jemandem begegnet sind, haben die immer gleich die Uhren abgezogen. Egal ob Männeruhren, Frauenuhren, rechts eine Uhr, links eine Uhr, die hatten an beiden Handgelenken mehrere Uhren, dann irgendwann, das waren die begehrten Trophäen. Ich beende gleich den kleinen Anekdoten-Seitenzweig, aber eins muss ich Ihnen dazu sagen. Kennen Sie dieses Foto vom Reichstag, auf dem die Fahne gehisst wird? Da stemmen sich mehrere Soldaten, also von der Roten Armee, stemmen sich gegen so einen Fahnenmast und hissen die Fahne. Das ist ein ganz berühmtes Foto. Das ist retuschiert. Also das Bild, was Sie kennen, ist nicht das Originalfoto. Auf dem Originalfoto hatte der Soldat nämlich mehrere Armbanduhren am Arm. Das entsprach nicht der Propagandawirkung, die man sich gewünscht hat von dem Bild. Und deswegen hat man seinen Arm ein bisschen nachgemalt. Also ein Uhrmacher. Und dieser Uhrmacher, Wolf, hat einen Vater, der ist SED-Kreisleiter. Also einen hohen Funktionär. Es gefällt ihm selber nicht so, dass er praktisch damit eigentlich vieles erreichen kann. Er geht dann in die Schule, wo Nelly wirklich niedergemacht wird und aus der Schule fliegt, kurz vorm Abitur, weil sie zur jungen Gemeinde gehört, zur evangelischen Jugend sozusagen. Das gab es damals wirklich. Erich Honecker hat 1953 im April die Order ausgegeben, damals noch als FDJ-Chef, er war da der Chef der FDJ. Die junge Gemeinde sollte liquidiert werden. Also man hat dann 3000 Schüler und Studenten aus den Schulen, aus den Unis geworfen. Teilweise war das so, dass die den Ausweis abgeben mussten, die waren dann schon 18, ja, hatten einen Ausweis und mussten sich regelmäßig bei der Polizei melden, wie Schwerverbrecher. Und ich habe erfahren, auch in manchen Städten war es so, dann fuhr dann manchmal, wenn die den Fußweg lang gingen, neben denen ganz langsam ein Auto mit. Also natürlich nicht unauffällig, man merkt ja, wenn im Schritttempo neben einem ein Auto fährt, der Sinn war auch vielmehr, sie ein bisschen einzuschüchtern und zu zeigen, hey, wir haben dich auf dem Kieker. Also man hat die wirklich übel behandelt. Ich kann mich in so eine Situation reinfühlen, wie Nelly sich da vor ihrer versammelten Schule gefühlt haben muss, wo sie da so niedergemacht wird und man ihr sagt, ja, die junge Gemeinde, das sind ja Agenten der CIA und sie würde da irgendwie den Imperialisten helfen, wenn sie da ist und so. Weil ich selber als Pastorensohn, ich habe 1953 nicht erlebt, aber ich habe so beklemmende Situationen in der Schule erlebt, auch Schulgerichte. Wir hatten einen in der Klasse, es war so ein ziemlich harter Bursche, der ist später auch Drogendealer geworden, übrigens nach der Wende. Und der war schon als Kind, also da hat sich keiner an den rangewagt. Der hat mal was geklaut in der Kaufhalle Und dann musste der in der Klasse, in der Mitte sich hinsetzen, einzeln auf einen Stuhl. Wir anderen saßen so wie Publikum ringsrum und vorne saßen so in einer Reihe Lehrer und Eltern. Und dann haben die den derartig zur Minna gemacht, dass er am Ende tränenüberströmt da saß. Und ich weiß noch, obwohl ich ein Kind war, ich habe das als so ungerecht empfunden. Also ich weiß, er hat was angestellt, hat er geklaut, aber dass da eine Latte von Erwachsenen einen Einzelnen ins Visier nimmt, fand ich unfair. Und tatsächlich können die ja anders argumentieren und einen wirklich ins Kreuzverhör nehmen. Das ist so eine beklemmende Situation, an die ich mich erinnere. Fahnenappell werden viele von Ihnen noch kennen, oder? Montags morgens, dann wurde die Fahne gehisst, mit so einem quietschenden Draht zog man die hoch. Manchmal leierte ein Plattenspieler dazu und dann wurden die nach vorn gerufen, die irgendwie eine Rüge verdient hatten und dann die, die ein Lob kriegen sollten. Und ich weiß noch, wie die Schuldirektorin zu mir kam, die ich immer so als mächtige Figur eigentlich erlebt hatte und gesagt hat, kannst du nicht wenigstens was anziehen, das so ein bisschen aussieht wie die Pionierhemden von den anderen? Weil ich ja kein Pionier war, als Pastorensohn passte ich da nicht ins System rein und das war für die eine Schande. Das war für die Schule nicht gut, dass da einer nicht mitmachte. Es gab Politdiskussionen morgens, wenn ich mich gemeldet habe, war mein Arm für die Lehrerin Luft. Also die hat durch mich durchgeguckt, die hat dann gefragt, noch jemand? Nein, gut. Also das spielte keine Rolle, ob ich mich meldete oder einen Hampelmann machte oder was. Was ich sagen würde, hatte sie Angst, könnte irgendwas sein, was den anderen nicht zu Ohren kommen soll. Obwohl ich tatsächlich gar nicht so die krassen Sachen hätte sagen können. Und vielleicht ein letztes Beispiel. Ich hatte einen Freund in der Schule, Matthias hieß der. Der war Pionierleiter, aber wir haben nachmittags zusammen gespielt. Wir teilten auch Geheimnisse. Wir haben heimlich Fernsehen geguckt bei ihm, und zwar Westfernsehen. Seine Eltern waren in der Partei, das war eigentlich dem nicht erlaubt. Und wenn die dann wieder nach Hause kamen und steckten den Schlüssel ins Schloss, dann sind wir ganz schnell zum Fernseher hingeächtet und haben am Rädchen gedreht, bis wieder DDR-Fernsehen drin war. Das ging ja nicht mit Fernbedienung damals. Also wir teilten Geheimnisse, aber einmal kam er zu mir mit zwei starken Jungs hinter sich, hat gesagt, ich muss deinen Schulranzen durchsuchen. Und dann hat er da meinen Ranzen ausgekippt und hat was Verbotenes gesucht sozusagen. Ich hatte mit so einem anderen da Zettelchen geschrieben, dass wir nach Amerika wollen. Ich konnte mit ihm später nie drüber reden. Also wir waren weiter befreundet, aber so ein komisches Ereignis, wo klar wurde, die Pionierorganisation steht für ihn über unserer Freundschaft, das war so beklemmend und eigenartig, konnte ich mit ihm nicht drüber sprechen. Also solche Erlebnisse haben mir so ein Gefühl vermittelt und das versuche ich in so einem Roman dann auch mit zu transportieren. Aber ich muss sagen, ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Also man kann auch ohne Kiwis und Bananen glücklich leben und das habe ich. Also, aber es gab eben so eine beklemmenden Momente. Also ich überspringe mal dieses Schulgericht, aber ich würde gerne Ihnen eine Stelle noch lesen, weil die so ein bisschen absurd ist, wo er dann zu seinem Vater geht und ihn um Hilfe bittet. Es passiert nämlich Folgendes. Oh, jetzt muss ich mal kurz die Nase verarzten. Also er will Nelly besuchen bei ihr zu Hause und dann steht ein russischer Offizier vor der Tür und packt ihn am Arm und zwingt ihn allein durch diesen harten Griff zu Boden und sagt leise, wenn du sie noch einmal aufsuchst, töte ich dich. Und er weiß, das ist ernst gemeint. Er geht mit weichen Knien nach Hause und fragt sich dann, ich kann abhauen, aber was ist mit Nelly, wenn der ihr nachstellt? Was soll sie machen? Es war damals eigentlich ganz streng verboten, Kontakt zwischen den Besatzungssoldaten und zwischen Deutschen. Aber es gab solche Geschichten, gab es wirklich. Und er hat das auch gehört gehabt. Also muss er zu seinem Vater und ihn um Hilfe bitten. Da lese ich nochmal ein Stück. Techniker machten sich an einem klobigen Apparat zu schaffen, den der Schriftzug Rembrandt zierte. In seiner Mitte prangte eine gewölbte Glasscheibe, darunter saßen fünf Knöpfe. Sie schleppten den Apparat zum Wohnzimmertisch. Vater sagte, du hast den Braten wohl gerochen, was? Wie meinst du das? Wolf sah sich im Wohnzimmer um, die karierten Vorhänge waren noch die alten. Hat dir Onkel Jochen verraten, dass wir heute den Fernseher bekommen? Nein. Er hörte, wie die Mutter in der Küche das Fleisch mit dem Holzhammer weich klopfte. Friedewohn, mach uns einen Tee, brüllte Vater. Das Klopfen verstummte. Vater wusste nicht mal, hinter welcher Tür des Küchenschranks sich der Tee befand. Da war sich Wolf sicher. Ich muss dich was fragen. Setz dich. Vater ließ sich auf das Sofa fallen und klopfte neben sich auf den Samtstoff. Wolf nahm Platz. Gegenüber stand der Schrank mit der großen Vitrine. Hinter dem Glas scharten sich Porzellantiere um die alte Kanne. Rehe, eine Eule, ein Hund neben einem Pilz. Ist dir klar, dass das Fernsehprogramm bisher nur für ein paar hundert Leute gemacht wird? Wenn man beim Aufbau des Sozialismus hilft, lässt sich der Staat nicht lumpen. Die senden aus Adlershof extra für uns. Er herrschte die Techniker an. Klappt's jetzt endlich? Wir müssen noch die Antenne anschließen, entschuldigte sich der eine von ihnen. So schwer kann das doch nicht sein. Und wieder sind wir dem Westen voraus. Die DDR sendet seit dem 21. Dezember ein Fernsehprogramm, die BRD erst seit dem 25. Bald haben wir den Westen in allen Belangen überflügelt. Dann werden die Leute neidisch aus dem Westen rüberschauen und denken, so würde ich auch gern leben, wie die Menschen in der DDR. Frei und gleichberechtigt und das bei preiswerten Lebensmitteln, Haushaltswaren und modernen technischen Geräten. Ein Fernsehapparat kann sich aber nicht jeder leisten. Natürlich nicht, sagte Vater. Man braucht eine besondere Genehmigung und da muss man auch noch stolze 3.500 Mark löhnen. Ist ja nicht so, als hätten Hinz und Kunz einen. Und warum sollen dann die Westdeutschen neidisch auf uns sein? Das wird sich alles ändern. Ich bin da in der Vorreiterrolle. Nur wenn es Leute wie mich gibt, geht's auch mit der Technik voran, verstehst du? Nehmen wir zum Beispiel den Plattenspieler. Die Schellackplatte hat ausgedient. Jetzt gibt's die unzerbrechliche Langspielplatte. Hab mir gerade eine neue Platte von den Zypris gekauft. Alles für die Firma. Wo hast du die gekauft? Im Westen? Er gab keine Antwort. Die Mutter brachte auf einem kleinen Tablett die Teekanne und zwei Tassen. Sie trug ihre blaue Kittelschürze. Ihre Hände glänzten feucht vom Fleischklopfen und Wolf meinte auch kleine Fetzen rosaroten Fleisches daran zu sehen. Jetzt schalteten die Techniker den Trafo ein. Vater machte eine herrische Handbewegung, weil die Mutter ihm die Sicht versperrte und sie wich eilends zurück. Er rieb sich die Hände und strahlte mit diebischer Freude. Das wird fein! Sie drückten einen Knopf am Fernsehgerät. Nichts geschah. Vater sagte, ist es kaputt? Moment noch, sagte der Techniker, der zur Rechten des Geräts stand. Wie aus weiter Ferne war eine Stimme zu hören. Sie kam näher. Dann zeigte sich ein schwaches Bild auf der Glasscheibe. Es wurde nach und nach heller. Sender Berlin stand da. Das Wort Sender bildete das Dach des Brandenburger Tors. Die Buchstaben Berlin waren die Säulen darunter. Jetzt verschwand das Logo. Eine Frau sagte etwas von aktuellem Geschehen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport. Und ein Schriftzug wurde eingeblendet. Die aktuelle Kamera. Ein Mann war zu sehen. Er saß an einem Tisch und verlas Nachrichten. Mutter stand da mit dem Tablett in der Hand und sagte bewundernd, Mensch, Henna, was du uns da wieder rangeschafft hast. Vater zahlte den Technikern ein Trinkgeld von 5 Mark. Sie freuten sich und gingen. Mutter stellte den Tee ab und machte sich am Ofen zu schaffen. Sie schob die Glut zusammen und versorgte sie mit Grudekoks. Laut scheppernd schloss sie die Luftklappen. Friederon, jetzt sei doch mal still, brüllte Vater. Sie ging raus in die Küche. Das Fernsehgerät war Vaters Trophäe und es war ein Genussmittel. Für Genussmittel war in ihrem Leben kein Platz. Sie war für die Arbeit zuständig, geboren für den Dienst am Ehemann. Wolf fragt ihn dann, können wir der irgendwie helfen, der Nelly, der Soldat da macht sich an sie ran. Und der Vater sagt, Soldaten der Roten Armee werden nicht kriminell. Und irgendwann merkt Wolf, sein eigener Vater hat Angst. Also dieser mächtige SED-Kreisleiter fürchtet sich. Es kommt zum 17. Juni, das kennen Sie wahrscheinlich, die Geschichte. Auch hier in Leipzig gab es 8 Tote, damals am 17. Juni, als der Aufstand losbrach und dann die Rote Armee das niedergeschlagen hat. Einen Toten hat man durch die ganze Stadt geschleppt in so einem Schweigemarsch bis zum Hauptbahnhof und dann wurde die Leiche eingezogen von den Soldaten. Der Bürgermeister oder stellvertretende Bürgermeister musste mit einem Schild vor der Meute herlaufen, freie Wahlen. Man hat ihn dazu gezwungen durch Prügel, aber der Aufstand klappte nicht, das kennen Sie vielleicht. Ich will Ihnen ein letztes Stück lesen, damit Sie sehen, es gibt hier auch eine Spionagegeschichte. Da drin ist auch ein Spionagethriller. Und das ist wirklich passiert. Also Sie werden wahrscheinlich denken, aha, das ist der Part, wo der Autor sich alles ausdenkt. Aber ich habe mir für den Roman fast nichts ausgedacht. Auch diesen Killer gab es. Und dieser Mordfall, also dieser Auftrag, den er da hatte, ist übel schief gegangen. Ganz anders ausgegangen, als er es dachte. Und das ging dann um die Welt. Eigentlich ein bekannter Fall. Aber googeln Sie es erst, wenn Sie den Roman gelesen haben. Dann ist es mehr, macht's mehr Spaß. Ein Zug rast durch die Nacht. Ein Zug rast vom einen Deutschland ins andere. Darin ein Mörder. Der Mörder bin ich. Und der, den ich töten werde, verschläft seine letzten Stunden. Morgen wird er aufstehen, wird missmutig die Zähne putzen, weil er noch schlafen wollte und wird sich die Haare kämmen. Dabei ist es eine Verschwendung, dass er sich die Haare kämmt. Für wen will er schön sein? Das erledigen die Bestatter. Die richten ihn nochmal her für die Beerdigung. Genauso ist es eine Verschwendung, dass er sich die Zähne putzt, wie es eine Verschwendung ist, dass er noch frühstückt. Sein Körper wird das Brot nicht mehr verwerten können, das er mit einem Glas kalter Milch in den Magen spült. Er wird seine Frau küssen, wenn er zur Arbeit aufbricht, und die kleine Tochter. An diesen Kuss werden die beiden, Frau und Tochter, noch lange denken, weil es der letzte Kuss war, weil sie sich fragen werden, ob er seinen Tod geahnt hat. Und dann, wenn er aus dem Haus kommt, um zur Redaktion des Radiosenders Freies Russland zu gehen und neue antisowjetische Sendungen zu produzieren, werde ich hinter ihn treten und werde die Kugel aus der Zigarettenschachtel auf ihn abfeuern, am besten in den Oberschenkel. Und er wird auf die Einschussstelle schlagen, als habe ihn eine Wespe gestochen, und wird ärgerlich fluchen. Und ich werde an ihm vorübergehen, die Schachtel in der Hand, als wollte ich mir eine Zigarette anstecken, und werde mitleidig lächeln, und er wird zur Arbeit gehen und wird die Sache vergessen, weil es nicht mehr schmerzt. Währenddessen wird sich in seinem Körper das Wachs erwärmen und wird die Öffnung in der Kugel freigeben, und das Rezin tritt aus. Und im Gebäude des Radiosenders wird er plötzlich Krämpfe bekommen und sein Herz wird stehen bleiben. Er wird sich an die Brust fassen, zu Boden sinken, und jeder wird meinen, er sei an einem Herzinfarkt gestorben. Genauso wird's geschehen. Warum lamentierst du, erster Ilja? Warum weigerst du dich? Lass mich machen. Ich bin der Ilja, der dich überlebensfähig gemacht hat. Bevor ich dich zum Geheimdienst gebracht habe, warst du ein Hänfling, den der erste Wind weggeblasen hätte. Niemand hat dich geachtet. Niemand hatte Respekt vor dir. Und schau dir an, welche Fähigkeiten ich dir verschafft habe. Du warst an Stalins Sterbebett, hast Adenauers Ministerialdirigenten bearbeitet und Berias Sturz überlebt. Lass mich nur machen. Ich bringe uns weiter. Was gehst du da so stumm und kopfschüttelnd neben mir her, erster Ilja? Mir gefällt das nicht, dass du plötzlich Ansprüche erhebst. Du hast erlaubt, dass ich die Regie übernehme, und hast jahrelang zugesehen. Jetzt beschwer dich nicht. Ilja sah sich selbst von außen zu, wie er im Morgengrauen die Wohnung in Frankfurt aufschloss, wie er mit ruhiger Hand Kaliumnitrat und roten Phosphor ins Taschentuch gab und sie vermischte, vorsichtig, um keine Explosion auszulösen. Er sah sich selbst zu, auf dem Weg zur Wohnung von Georgi Okolowitsch, als ginge er unsichtbar neben dem Mann her, der vorgab, Ilja Kolschetow zu sein. Dieser Mann war nicht aufzuhalten. Dieser Mann war stark. Er aber, der wirkliche erste Ilja, war nie besonders stark gewesen. Wie habe ich zulassen können, dass ich der geworden bin, der ich heute bin? Kann der Schwache den Starken niederringen? Der Schwache kann Dinge, die der Starke nie gelernt hat. Er kann das Mädchen Nelly lieben. Sie sehen also, dieser Killer hat auch eine Verbindung zu Nelly. Sie werden beim Lesen merken, da kommen große Politiker vor, Stalin, Beria, Adenauer, Churchill, und was die sagen und was die tun, ist verbürgt. So sah es an Stalins Sterbebett aus, so haben die da um die Macht geschachert, während er noch röchelte. Das ist alles so passiert, und Sie werden miterleben, was war an den Schaltzentralen der Macht los am 17. Juni oder davor und danach. Aber vor allem war mir wichtig zu zeigen, einfache Leute, die damals gelebt haben, wie eine Reinemachfrau in Halle an der Saale, wo der halbe Roman spielt, die den Aufstand gestartet hat sozusagen, wie hat sich deren Leben innerhalb von 24 Stunden einmal umgedreht und komplett verändert. Das erlebt man hier, und natürlich die Liebesgeschichte und diese Spionagegeschichte. Ich war übrigens bei einem Spionageexperten in Peine, Heinrich Peyers heißt der. Der hat eine Halle doppelt so groß wie hier dieser abgegrenzte Bereich. Und da liegen auf Tischen eins neben dem anderen schießende Kugelschreiber, Raketenwerfer, ganz klein zusammenbaubare Maschinengewehre, alles Mögliche, was Geheimdienste verwendet haben, der sammelt das. Und da hat mir praktisch einiges erklärt, mein Spion, was der hier macht, ist so ungefähr, wie man es damals auch gemacht hat, oder ziemlich genau, wie man es damals gemacht hat. Und da sehen Sie dann auch, wie Geheimdienstarbeit teilweise im Kalten Krieg eingesetzt wurde. Ich hoffe sehr, wir steuern nicht gerade wieder auf den Kalten Krieg zu. Ein bisschen fühlt sich so an. Deswegen empfinde ich auch den Roman irgendwie als aktuell. Keine Ahnung, vielleicht habe ich deshalb das Thema unterbewusst aufgeschnappt, weil ich dachte, das hört sich irgendwie so ähnlich an, wie wir es kennen. Für alle, denen das Buch zu dick ist, gibt es auch als Hörbuch, gelesen von Svenja Pages, die als Synchronsprecherin für Julie Delpy oder für Emily Blunt gearbeitet hat und bei Tatort Inga Lindström und Traumschiff und Derek und was auch immer, werden Sie vielleicht die Stimme dann wiedererkennen. Sie können sich's aussuchen, ob Buch oder Hörbuch, und mich gleich da hinter der Wand treffen, und ich schreibe Ihnen nette Sachen rein. Schön, dass Sie hierher gekommen sind auf dieser turbulenten, wilden Messe. Schlagen Sie sich wieder gut durch die Gänge, vielleicht sehen wir uns irgendwo noch. Sie können mich auch gern ansprechen, wenn Sie wollen. Dankeschön.
Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Ist es okay? Ja.
Und Sie holen mich dann, wenn meine Zeit abläuft, da sagen Sie, bing, gut.
Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Sandmann, Hans-Georg Sandmann von Quadrate TV. Ich bin Inhaber dieses kleinen, unabhängigen Verlages, aber ich widme meine Zeit auch Themen, von denen ich meine, dass sie wohl nicht zum Mainstream gehören, aber von Notwendigkeit sind. Deshalb möchte ich heute aus unserem designgeschützten Kalender aus dem Dickicht der Aufklärung zur Klarheit der Sachlichkeit vorlesen. Es geht um das 18. Jahrhundert in deutschen Landen, eine Zeit, in der dann so ganz langsam die Aufklärung, beeinflusst von Frankreich und England, begann und sich verbreitete. Ich weiß, dass 30 Minuten für das Thema viel zu wenig ist. Mein Fehler war es, ich habe die halbe Stunde gebucht, ehe die Texte fertig waren, war mein Fehler. Aber ich lese jetzt einfach. Ich beginne mit der Einleitung, um klarzumachen, worum es mir geht bei dem Thema, und möchte dann auf die Zeitschriften in der Zeit der Aufklärung gehen. Und irgendwann wird dann die Kollegin und die Kollegin der Technik dann einfach sagen, stopp, Feierabend, der Nächste bitte. Das haben wir so abgesprochen, das sind nicht die bösen Damen, die das machen, sondern nach Absprache. Das Vorwort habe ich betitelt mit von der Notwendigkeit einer zeitweiligen Rückbesinnung. In unserer jetzigen Gegenwart scheint fast ein jeder allzu gerne die Vorzüge eines demokratischen Rechtsstaates genießen zu wollen. Aber gleichzeitig sehen viele Mitbürgerinnen, großes I, Männlein wie Weiblein, in zunehmendem Maße keinerlei Anlass, geschweige denn einen Grund, etwas dazu beizutragen, dass dieser demokratische Rechtsstaat auch bei unseren Enkelkindern in einer sozial vertretbaren Atmosphäre noch gelebt werden kann. In unserer Gegenwart dominieren in vielfältiger Weise der Wunsch, fast eine Sehnsucht, sich selbst in der Öffentlichkeit darzustellen. In der Regel nicht durch Fähigkeiten oder Wissen. Jede noch so skurrile Art der Selbstdarstellung scheint angemessen, um damit aufzufallen und geliked zu werden. Und dieses Agieren und auch Verhalten wird zudem durch die Wirtschaft global wie auch lokal gefördert. Wenn man den Erkenntnissen des Instituts für Jugendkulturforschung in Wien, eine sehr seriöse und gute.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.